Ein Ehemann ist auch ein Klumpenrisiko. Finanzielle Selbstständigkeit ist geil. Ganz einfach. Und es gibt eine unfassbar traurige Statistik aus dem deutschen Raum, dass sich 20% der Leute nicht trennen in Beziehungen wegen dem Geld. Und jetzt kommt die traurigere Zahl aus finanziellen Gründen formell. Dann kommt die noch traurigere Zahl, da waren es so 15%, ist ein bisschen älter die Zahl. Ich kann die aber auch gerne raussuchen, wenn es jemand interessiert. 15% trennen sie sich nicht, weil sie es sich nicht leisten können. Das ist ja noch schlimmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Deutsche Börse Podcasts. Heute in einem besonderen Format. Ich bin nämlich hier live auf dem Wiener Börsentag und habe lauter interessiertes Publikum vor mir und neben mir die wunderbare Antje Erhardt, die das Ganze moderieren wird, und auf der linken Seite, was ihr nicht seht, Marille Klöckelhofer von der Münchner Börse. Und ich gebe heute mal den Staffel ab an die Antje, weil sie führt die Marille und mich durch die nächsten Minuten geballten Börsenwissens.
Dankeschön, Edda. Das mache ich sehr gerne. Geballtes Börsenwissen, vor allem von Praktikerinnen. Klar ist deren Job die Börse, aber sie investieren ja auch schon sehr, sehr lange. Und aus ihren Alltagserfahrungen, aus ihrem Anlegerinnenleben sollen sie jetzt ein bisschen was erzählen. Und Marille, abseits des Jobs, mit allen Vor- und Nachteilen, was ist dieses Geldanlage und Börse jetzt für dich?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema tatsächlich. An der Börse kriegst du ja alle Trends. Ich bin schon sehr lange an der Börse, seit 35 Jahren, kriegst du alle Trends immer sehr, sehr schnell mit. Also wir waren die erste Börse beispielsweise im Internet 1997. Dann kam der ganze neue Markt, dann ja Internetblase, dann kommen Kryptos, dann kommt KI. Also diese ganzen Themen, du bist immer so ein bisschen vor der Welle. Und das macht das Ganze interessant, ja, weil es einfach auch mit unserem täglichen Leben zu tun hat und weil man es an der Börse hautnah mitbekommt.
Vor der Welle schützt vor Fehlern nicht. Und Edda, du gehst da auch sehr, sehr offen damit um. Was ist so eine Fehlerkultur an der Börse? Ist das schlimm? Gehört das dazu? Wo tut's weh?
Wir machen alle Fehler beim Investieren. Jede in jedem Stadium. Ich glaube, das ganz Wichtige ist, zu wissen, den Fehler, dass der mich nicht ruinieren kann, also dass ich das Risiko im Griff habe. Und das Zweite, das finde ich genauso wichtig, ich darf alle Fehler der Welt machen, aber bitte jeden nur einmal.
Das reicht dann schon oft aus. Marille, was sagst du jetzt? Wir haben ja Zeiten, die relativ ruppig sind und wir haben auch Zeiten, wo Börsen gerne mal einknicken. Jetzt haben wir hier viele Wienerinnen und Wiener und viele vielleicht Neuanlegerinnen und Anleger, die sagen, ausgerechnet jetzt?
Ja, ausgerechnet jetzt, das heißt es eigentlich immer, ja. Wenn es hoch ist, dann sagen viele, ja, das ist schon zu spät, ich warte meine Korrektur ab, ja. Wenn es unten ist, dann traut man sich nicht, dann hat man kein Vertrauen in die Märkte, dann wartet man, dass vielleicht noch weiter fällt. Und das führt häufig dazu, dass man nie den Eintritt in den Markt findet. Und an der Börse gibt's den Spruch, time in the market beats market timing. Also man wird nie den Markt ganz unten erwischen zum Einstieg und nie ganz oben erwischen zum Ausstieg. Untersuchungen zeigen, Analysen zeigen, dass es wichtiger ist, einfach im Markt zu sein. Es steigt, es fällt. Die Börse ist nie eine Einbahnstraße. Aber einfach tun, einfach machen, einfach einsteigen. Bei DAX 20.000 haben wir gesagt, das ist viel. Bei DAX 25.000 haben viele gesagt, das ist jetzt zu teuer. Also, und haben da einfach den Einstiegszeitpunkt unter Umständen verpasst. Einfach reingehen in den Markt ist die beste Entscheidung.
Rein in den Markt ist die beste Entscheidung. Edda, du siehst aber auch jeden Tag in der Praxis, wie viele Menschen zögern und offensichtlich das als eine relativ hohe Hürde betrachten. Was sagst du denen, sozusagen, wo die Zeit ihnen auch vorbeiläuft, egal ob die Börsen steigen oder fallen?
Gerade Frauen, und wir sind ja hier auch auf dem Frauenfinanzforum, scheitern ist falsche Wort, zu hart, verharren an der letzten Stufe, am letzten Schritt, nämlich dem wirklich aktiv werden. Und ich glaube, wenn man, ich bin felsenfest überzeugt, das ist kein Glauben, das ist Wissen, wenn ich das Risiko kontrolliere, wenn ich weiß, was für Risiken ich eingehe und wenn ich die drei Regeln beachte, breit gestreut, langer Zeithorizont und niedrige Kosten, mache ich nichts falsch. Und dann fange ich einfach an. Und wenn es kleine Schritte sind, der größte Fehler ist, nichts zu tun. Und deswegen in kleine Päckchen zerlegen und einfach loslegen.
Also der größte Fehler ist, nichts zu tun und es ist nicht zu spät.
Es ist nie zu spät, weil die Frau Hettich ist die reichste Frau an der Börse. Ja, die kennen wir alle. Und die ist auch mein bester Kumpel, aber es bringt ja gar nichts. Also es kann mich ja nicht drüber ärgern, weil ich auch mein Fehler. Ich habe viel zu spät angefangen. Ich hätte mit dem, was ich weiß, 25 Jahre deutsche Börse, seit 25 Jahren gibt es ETFs, rechnet mal bitte nicht aus. Ich tue es nicht, was ich heute haben könnte. Das ist egal. Ja, es ist besser, jetzt anzufangen als gar nicht. Der beste Tag war immer gestern, der zweitbeste ist heute.
Und aber jetzt mal ganz ehrlich, wie habt denn ihr angefangen? Also gab es jetzt irgendeinen Auslöser oder war es jetzt irgendwie der Job, wo ihr gedacht habt, naja, müsste ich jetzt halt doch mal auch privat irgendwie draufsatteln?
Marile. Also ich habe auch eigentlich zu spät angefangen, wie es die Edda auch sagt. Ja, das lag natürlich auch damit, hing damit zusammen, dass mein Sohn studiert hat, ja, dass ich die Ausbildung finanziert habe für meinen Sohn. Dann habe ich noch ein Haus abbezahlt. Also du musst schon auch ein bisschen freies Kapital letztendlich haben, ja, und dann einfach anfangen, ja. Und damals gab es auch noch keine ETF-Sparpläne. Also es war noch nie so einfach, an der Börse aktiv zu werden, wie es heute ist, ja. Die Eintrittsschwellen sind sehr, sehr stark gesunken. Man kann sehr, sehr günstig bei vielen Brokern ordern. Eine Order kostet fast nichts mehr. Depotführung ist häufig umsonst. Es gibt ganz viel Informationsangebot, was wir hier auch jetzt repräsentieren mit den Börsentagen, mit vielen Finfluencern und Finfluencern, die es gibt, wo man sich sehr gut informieren kann. Also es war eigentlich noch nie so einfach, aktiv zu werden.
Und doch hast du auch deine Zeit gebraucht. Was war so der Auslöser? Hat einer gesagt, jetzt komm, stell dich nicht so an. Hast du selber dann den Dreh gefunden? Gab es ein Event, wo du gesagt hast, also ich muss jetzt, kam der Rentenbescheid und hast gedacht, ouch, was ist es? Gibt ja tausend Gründe, es nicht zu tun oder eben doch.
Der Dreh war damals tatsächlich beim neuen Markt. Wie ich gesehen habe, dass sich alle so gefühlt dumm und dusselig verdient haben, ja. Und da wollte ich irgendwann auch mal dabei sein, letztlich. Hat mal gut funktioniert, da habe ich echt ein ziemliches Glück gehabt, ja, habe auch Kursgewinne da gut mitgenommen und die habe ich so, wie sie waren, eigentlich wieder versemmelt und wieder verspielt mit irgendeiner Hongkong PCCW hieß dieses Unternehmen, also der totale Griff daneben, ja, also wie gewonnen, so zerronnen, war auch eine interessante Erfahrung, ja.
Das geht uns, glaube ich, irgendwann allen so, dass man irgendwann diesen berühmten Griff daneben tut. Aber Edda, was war so dein erster Griff? Wie bist du an die Börse gekommen? Hast es dir auch selber überlegt? Oder was war so der Auslöser?
99, ich war damals noch beim Fernsehen, Höhepunkt neuen Markt. Da hatten wir, habe ich im Nachhinein erfahren, an der deutschen Börse in einem Jahr knapp 300 Börsengänge, zeitweise gleich, also teilweise gleichzeitig. Wenn ihr mal die Börse besucht, irgendjemand, der hier zuhört oder hier ist, kann man kostenlos tun. Da gibt es ein Auditorium, das nannten wir damals neue Markthölle. Da haben die ihre Champagnerpartys gefeiert und die Älteren hier insgesamt wissen, wie viel es davon nicht mehr gibt und wie viel Betrug da auch stattgefunden hat. Und ich beim Fernsehen, Kabelträger, das sind die Leute, die gibt's ja noch, die Kabel tragen hinter der Kamera her. Ja, dass da unbedingt Kaisertipp musste zeichnen. FOMO nennt man das heute. Alles falsch gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was sie tun. Damals galt irgendwas mit Medien, heute ist das irgendwas mit KI. All in, also alles, was ich investieren wollte, in diesen einen Wert. Und dann von 105 Euro, es gab ja schon Euro dann in der Kursnotiz, auf 5 und ich habe es behalten ein paar Jahre. Und das ist der dritte Fehler. Wenn man irgendwann erkennt, das war ein Fehler, raus, gnadenlos, einfach raus, auch wenn es weh tut. Und das gilt auch für Sachen, die man heute taktisch versucht. Ich sage, nehmen wir Robotik, Robotik ist cool, da kaufe ich jetzt diesen ETF, habe ich gerade gehört. Setzt euch eine mentale Grenze, an der ihr wieder aussteigt fürs taktische Investment. Am besten hart, also nicht einfach nur denken, sondern einen Trailing-Stop ziehen. Das sind so Stop-Kurse, die mitziehen, die mitgehen mit dem Gewinn. Und wenn es dann diese 20% nach unten kippt, dann fliegt ihr raus und das kann gut sein.
Also Verluste irgendwann auch mal einsehen, aber bis man erstmal so einen Verlust hat und die Einsicht kommt, dauert es oft ein bisschen. Ihr habt angefangen so offensichtlich mit Einzelaktien, ohne Plan und Hand aufs Herz. Wenn man die meisten Einsteiger in den Aktienmarkt fragt, dann haben die wenigsten mit einer breit gestreuten, durchdachten Planung, Strategie ist immer ein großes Wort, angefangen, sondern einfach erstmal auf Teufel komm raus. Marile, wann hat's bei dir gedreht und was war dann irgendwann dein Plan, dass es aufgegangen ist, dass du sagst, so Börse funktioniert für mich. Wie hast du es gemacht?
Ja, also das war dann so ein bisschen Frust mit dem Zocken, ja. Das hat mit Geldanlegen eigentlich nichts zu tun gehabt. Das war eigentlich Zocken, ja. Und ja, dann hast du die Verlustbringer im Depot. Das Depot schaut relativ frustrierend aus. Und dann siehst du irgendwann mal, also das muss ich eigentlich anders angehen, ja. Und dann habe ich mit Geldanlegen angefangen. Auch mit ETF-Sparplan. Und ich bin der Meinung, man sollte es genau andersrum machen, als ich das damals gemacht habe, ja. Nicht mit dem Zocken anfangen, sondern mit dem ETF-Sparplan anfangen, ja. und dann mal Erfahrungen sammeln. Mit Einzelaktien, das ist immer auch mit Frust verbunden, ja. Du kannst nie am Low kaufen, wirst nie den niedrigsten Einstiegskurs erwischen und nie am höchsten Kurs verkaufen. Viele sagen, wenn ich eine Aktie verkaufe, dann fängt sie das Steigen an. Also das muss man wissen und trotzdem ist es interessant und man macht's. Und man sollte dann auch mal Aktien kaufen, wenn sie billig sind, wenn man in Einzelaktien investiert. Wenn sie keiner haben mag, nach einer Korrektur, wenn man einen Nvidia unter 100 beispielsweise bekommt, ja. Das fühlt sich aber auch komisch an, dann zu kaufen, wenn es eigentlich crasht, wenn es eigentlich scheppert, dann zuzugreifen. Gehört auch ein bisschen Traute dazu, aber man kommt billig rein und man kann dann auch mal kurzfristig Gewinne mitnehmen. Also ich versuche es jetzt ein bisschen so zu machen. Gelingt mir auch nicht immer, aber so halte ich es eigentlich für ganz zielführend.
Manchmal noch so das Teufelchen, wo du sagst, ach, jetzt aber, oder?
Ja, ja, manchmal. Wenn man jeden Tag davor sitzt, wenn man die Börsengänge sieht, dann erwischt es einen schon immer mal. Ja, dann macht man auf den einen oder anderen Fehler, aber man macht auch mal einen Glücksgriff.
Mhm. Edda, du bist auch in ruhigeres Fahrwasser gekommen dann. Was ist dein Plan?
Tatsächlich, also ich habe wirklich den Leitsatz seit Ende der Nullerjahre, dass alles, was ich erkläre, auch selber mal probiere. Aber das war nur so ein kleines Sammelsurium. Aber für mich kam die große Trendwende irgendwann Mitte 10er Jahre, dass ich auf einmal durch Änderung meiner persönlichen Umstände irgendwie 1.200, 1.300 Euro im Monat mehr hatte, die ich vorher auch irgendwie hatte und nicht gebraucht habe. Und dann habe ich gedacht, so, das ist genau der Punkt. Die steckst du jetzt jeden Monat in ein Wertpapier. Und das muss nicht so viel sein, ja, das klingt jetzt nach unfassbar viel, aber das kann auch weniger sein. Das macht dann in dem Augenblick Sinn, weil man Zwang hat. Also Zwang hat im Sinne von, ja, ich mache das jetzt. Ich treffe jeden Monat eine Entscheidung und ich meine, es ist auch mein Beruf, deswegen ist es ja naheliegend. Und dann habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, so, und das wird jetzt gemacht.
Aber letztendlich müsst ihr ja nicht jeden Monat neue Entscheidungen treffen, weil ihr habt ja sozusagen mal einen Plan gemacht, ein Depot aufgesetzt und da läuft dann regelmäßig das Geld rein. Und völlig richtig, es muss nicht so viel sein, es kann nicht so viel sein. Es muss ja auch realistisch sein, funktionieren, ne? Und dann erstmal loslaufen, aber auch nicht jeden Tag da drin rumwühlen.
Und unterschiedlich, also dieses jeden Tag eine Entscheidung fällen, trainiert einem das Taktische. Wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht, ja, hast du vollkommen recht. Ich kenne jeden aktiven Menschen an der Börse, den ich kenne, hat sowohl Sparpläne als auch Einmalanlagen, als auch kleine kurzfristige Sachen. Also alle mischen das miteinander. Und je nachdem, wo man tastet sich daran. Und wenn alle, die an dem Anfang sind, dass sie noch gar nichts haben, die fangen dann am besten mit dem Sparplan und mit dem kleinen weltweit Streuenden an. Aber und so entwickelt man sich halt weiter, das wollte ich damit sagen.
Marile, du hast irgendwas gesagt, das fand ich, also ich habe es mir direkt aufgeschrieben, dass dann Leute auch gesagt haben, Mensch, immer wenn ich kaufe, dann fällt das Ganze oder dann läuft es nicht mehr. Das sind ja auch so Glaubenssätze, die Quatsch sind. Nicht nur, wenn ich jetzt kaufe, ist jetzt nicht der Automatismus dahinter, dass ein Investment zusammenbricht. Aber das zeigt auch, was wir so an mentaler Last irgendwo auch mitschleppen, dieses, ja, also in dem Moment, wo ich was an der Börse mache, da geht's gerade wieder total runter. Diese Sätze und dieses Mentale ist relativ groß, oder?
Ja, es ist tatsächlich viel Psychologie an der Börse auch im Spiel. Jede von uns hat eine andere Risikoneigung. Ja, die eine ist da ganz unbesorgt und kann das Risiko gut aushalten. Die nächste schläft schlecht, wenn das Depot mal ein bisschen im Minus ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man natürlich so sein Geld auch anlegt, dass es zur eigenen Risikotragfähigkeit gut passt. Dann soll man es natürlich finanziell auch gut aushalten können, wenn es denn auch mal korrigiert. Man sollte das Geld langfristig anlegen. Dann kann an und für sich überhaupt nichts schiefgehen. Das Ganze strukturieren, idealerweise auch regelmäßig Bestandsaufnahmen machen. Wenn ich für mich festgelegt habe, so und so viel lege ich jetzt in Aktien an, den Rest habe ich vielleicht in Cash und in Anleihen investiert. Passt es noch zueinander? Ist der Anteil noch so, wie ich es eigentlich haben möchte? Sonst muss ich mal rebalancen und das Ganze wieder ins Gleichgewicht bringen. Aber es ist nicht so kompliziert. Es macht total Spaß. Es ist ein gutes Gefühl, die Finanzen im Griff zu haben, ja. Es ist ein interessantes Thema und wir versuchen immer die Begeisterung zu wecken, dass gerade auch Frauen ihre Finanzen selber in die Hand nehmen, sich nicht auf Dritte verlassen. Denn wenn es zum Schwur kommt, habt ihr immer selber die Verantwortung, auch die Konsequenzen zu tragen. Dann sind wir drei weit weg, dann ist vielleicht auch der Berater oder der Freund weit weg, der euch mal was empfohlen hat. Also entscheidet es immer so, dass ihr da die Verantwortung dafür bewusst tragt.
Ihr beide seid ja auch explizit heute in so einem Frauenforum unterwegs und haltet auch viele Vorträge, gibt viele Erfahrungen weiter, sehr praxisnah und macht da ganz viel in eurer Freizeit. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja hier in Wien, in Österreich, genauso wie bei uns in Deutschland, dass Frauen an den Kapitalmärkten immer noch unterrepräsentiert sind. Mit auch der Konsequenz, dass, das hatte ich vorhin in meinem Vortrag gesagt, dass mehr als die Hälfte der Frauen, wenn sie alleine auf sich angewiesen sind, sich nicht alleine ernähren können und 70% nicht alleine für sich plus ein einziges Kind sorgen können. Nichtsdestotrotz sind gerade Frauen diejenigen, die schwer an solche großen, komplexen Sachen wie Börse finden. Was sagt ihr denen, Edda?
Finanzielle Selbstständigkeit ist geil. Ganz einfach. Und es gibt eine unfassbar traurige Statistik aus dem deutschen Raum, dass sich 20% der Leute nicht trennen in Beziehungen wegen dem Geld. Und jetzt kommt die traurigere Zahl, also wegen aus finanziellen Gründen formuliert. Dann kommt die noch traurigere Zahl, da waren es so 15%, ist ein bisschen älter die Zahl. Ich kann die aber auch gerne raussuchen, wenn es jemanden interessiert. 15% trennen sie sich nicht, weil sie es sich nicht leisten können. Das ist ja noch schlimmer. Also und deswegen, das sage ich dann Frauen, arbeiten wir dran, dass es besser wird. Wenn man sich mit seinem Geld beschäftigt, es wird nicht besser, wenn man sich nicht beschäftigt.
Ehrlicherweise muss man ja aber auch sagen, es klingt immer so ein bisschen, Frauen investieren weniger, die kommen wenig an die Börse, dann machen sie 0,6% Rendite mehr. Was nichts hilft, wenn man zu spät, sehr spät mit wenig Geld einsteigt. Und ich finde dieses Mann gegen Frau so absurd. Und überhaupt Paare, Lebenspartnerschaften so gegeneinander, das klingt immer so auch so medial, so absurd gegeneinander. Es ist doch aber auch da wie im richtigen Leben was Gemeinsames, oder?
Idealerweise schon, wobei ich auch in meinem Freundinnenkreis häufig erlebe, dass Frauen einfach blauäugig sind, ja, sich auf den Mann verlassen. Mir kommt's vor, dass Männer da manchmal ein bisschen cleverer sind und es einfach wirklich häufig das böse Erwachen dann gibt, ja. Vielleicht sehe ich das auch zu negativ, aber Frauen sollten da selbstständig sein, sollten für sich finanziell gut sorgen. Nicht nur erst die Kinder versorgen und sagen, ja, Geld ist mir nicht wichtig und mein Mann kriegt ja mal die Rente und wir haben ja ein Haus zusammen, ja. Und wenn es dann zum Schwur kommt, sehr viele Ehen werden geschieden, dann schauen die Frauen wirklich in die Röhre. Die sollten besser für sich selber sorgen. Und es wäre ein eigenes Vortragsthema nochmal wert, Geld in Beziehungen. Es ist ein emotionales Thema, Geld ist ein Machtinstrument, ja. Und Frauen ziehen da aus meiner Sicht häufig den Kürzeren und sollten da viel stärker, viel selbstbewusster für sich einstehen, sich informieren, sich nicht überinformieren, weil so kompliziert ist das Ganze nun auch wieder nicht. Und wie die Edda sagt, es fühlt sich gut an, wenn man sich auskennt, wenn man die Dinge selber regeln kann und wenn man da einfach gut dasteht. Financial Wellbeing, ein neues Modethema, was aber sehr wichtig ist, weil wenn ich finanziell gut dastehe, das hat auf mein Leben wirklich Auswirkungen. Weil wenn ich Geldsorgen habe, das ist belastend, ja.
Oder um es nochmal von ganz anderen Perspektive, geht beim Vermögensaufbau, wir sind jetzt bei dem dritten großen, bei der dritten wichtigen Säule des Vermögensaufbaus, das langfristige strategische, Klumpenrisiken zu vermeiden. Das gilt auf allen Ebenen. Ein Ehemann ist auch ein Klumpenrisiko, ja. Den kann ich vermeiden, ich bin glücklich verheiratet, aber trotzdem ist mein Ehemann ein Klumpenrisiko. Den kann ich vermeiden, indem ich selber was tue. Dann habe ich in der Beziehung ein Klumpenrisiko. Wenn ich nicht mit ihm darüber rede, vielleicht hat er genau dasselbe. Und wir sehen, wir sind ja auch eine Wirtschaftseinheit. Wenn er die gleichen falschen Aktien im Depot hat, haben wir beide ein Problem. Also man kann auch innerhalb der Beziehung streuen. Dann auf meiner Ebene sollte ich auch gucken, dass ich streue. Und da habe ich zum Beispiel noch gar nicht so lange her den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, boah, jetzt musst du ja mal drüber nachdenken, entnehme. Das kommt ja auch irgendwann. Also musst du alle all in Aktien vielleicht nicht, ja. Und leg dir doch mal lieber ein paar langweilige Anleihen ins Depot. Und nee, weil ich habe noch andere Sachen und das wäre Unsinn. Also ich muss das als das Verstreuen auch auf einer übergeordneten Ebene sehen. Also der Ehemann ist eine Klumpe, in der Beziehung hast du eine Klumpe und dann hast du dein gesamtes Leben. Da musst du gucken, was hast du denn da noch so an anderen Sachen? Ja, ich rede jetzt nicht von selbstbewohnten Immobilien, das ist Konsum, sondern was habe ich sonst noch? Und dann ist meine Aktienquote doch am besten so hoch im langfristig, so hoch wie meine Neffen ertragen. Wenn ich es nicht brauche, weil ich es verkaufen muss. Ich muss ja immer gucken, ich muss vermeiden, dass ich irgendwas aus dem Langfristigen verkaufen muss innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Jahre. Das ist eine einzige Regel.
Also eine der Regeln, Und solche Regeln lernt man ja irgendwo. Die wenigsten schaffen es ehrlicherweise, obwohl es frei verfügbaren Content in Hülle und Fülle gibt, auch gut, ehrlicherweise, sich da irgendwie über Tage mal selber hinzusetzen und das zu lernen. Marile, bevor wir ja nochmal so ein bisschen ins Eingemachtere gehen, wo kriegst du denn gerade als Einsteiger, Einsteigerin seriöse Informationen her? Es gibt ja viele, es gibt auch Kurse, es gibt Finfluencer. Wenn ich mal sehe, dass man irgendwie 5.000 Euro für einen Börseneinsteigerkurs bezahlen soll, dann muss man erstmal 10.000 Euro verdient haben und hat noch keinen müden Euro investiert, finde ich persönlich, das ist auch viel Geld. Gibt es einen Plan B, eine Alternative? Wer trägt was dazu bei, dass man es vernünftig, kostengünstig, aber eben auch seriös und zackig lernt?
Es gibt gute Bücher. Die Edda hat jetzt erst eins geschrieben, beispielsweise. Von dir gibt es auch Bücher, gell?
Nee, von mir nicht.
Von dir, warum nicht?
Drüber nach.
Warum nicht, Antje? Höchste Zeit, ich würde es lesen. Oh, also es gibt wirklich viele sehr verständlich geschriebene Bücher, aber ich würde euch noch einen anderen Tipp geben. Redet in eurem Freundinnen- und Freundes- und Bekanntenkreis einfach über Geld, ja? Man unterhält sich über das, was im Schlafzimmer passiert, über alle möglichen Themen sehr, sehr tief, tauscht Tipps aus, aber viele reden einfach nicht übers Geld. Warum eigentlich, ja? Man könnte von den Fehlern der anderen lernen. Man könnte sagen, was machst denn du eigentlich? Bei welcher Bank, bei welchem Broker bist denn du eigentlich? Wie gehst denn du das ganze Thema an? Da kann man dann auch zusammen lernen, sich zusammen anspornen und einfach da auch gut Wissen austauschen und muss einen Fehler nicht machen, den vielleicht die Freundin schon gemacht hat.
Edda hat schon in ihrem Vortrag erzählt, dass so eine einfache Strategie darin bestehen könnte, so ein Kern und ein paar Satelliten darum herum zu sammeln. Was ist aus deiner Sicht, Marile, noch eine gute Alternative? Was ist sowas, was einfach ist, was man auch mit einem überschaubaren Zeit- und Wissensaufwand bewältigen kann, ohne dass man jeden Tag Angst haben muss, dass das Ding einem um die Ohren fliegt?
Also einfach einen ETF-Sparplan einzurichten. Das ist kein Vertrag. Man ist ganz autark. Man kann das erhöhen. Man kann es pausieren. Man kann immer wieder Zwischeneinzahlungen machen. Und wenn man es wirklich ganz, ganz einfach halten will, dann kann man mit einem einzigen ETF schon ganz breit gestreut sein. Man schaut sich das einmal an, geht das einmal durch, trifft einmal eine Entscheidung und lässt es dann laufen. Und wenn man dann sich gut damit fühlt, wenn man das ein bisschen ausdifferenzieren mag, dann nimmt man vielleicht noch andere ETFs dazu, vielleicht auch mal einen Themen-ETF, ja, vielleicht nicht den allerexotischsten, auch einen, der schon im Markt erprobt ist. Man kann wirklich mit wenig Entscheidung, mit wenig Aufwand da sich schon sehr, sehr gut und sehr breit diversifiziert auch aufstellen.
Edda, nun haben ja Banken, Finanzdienstleister dieses Konstrukt Börse auch recht aus ihrer Sicht, aus deren Verkaufsperspektive ansehnlich gemacht, indem sie zum Beispiel schicke Themenpakete geschnürt haben, sogenannte Themenfonds. Da gibt's so ziemlich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Von Wasserstoff angefangen bis über Autos, KI, Chemie, erneuerbare Energien. Was weiß ich. Ist das für Einsteiger perspektivisch was Sinnvolles? Gibt es da was möglicherweise Schlaueres? Was sagst du zu solchen Sachen, die ja auch viele gekauft haben, immer noch kaufen, wo ein unfassbar großes Angebot da ist?
Grundregel, das ist ein Satellit. Jedes Spitzeinvestment gehört nicht in den Kern, sondern ist das Riskante. Maximal 20% Satelliten und ich baue erstmal meinen Kern. Wenn ich aber Spaß haben will, ich zitiere jetzt mal eine Freundin von mir, der habe ich geholfen, ihr Depot aufzubauen und war solide in allem. Welt-ETFs, 2 Stück hat sie sich ausgesucht. Und dann, aber nee, jetzt will ich noch was anderes, was Spaß macht. Das reicht als Grund. Aber das dann bitte, bitte nur ein kleines bisschen. Ich glaube, bei ihr war es dann Cybersecurity, weil sie gesagt hat, damals ist ein bisschen her, ja, weil sie gedacht hat, oh, das ist wichtig, das brauchen wir. Und das ist gut, weil damit kann man Sachen ausprobieren, aber ganz, ganz wichtig, das darf nur ein kleiner Teil sein. Ich glaube, bei ihr ist auch nicht gut gegangen. Muss aber auch nicht. Der kleine Teil ist dazu da. Das heißt ja nicht, dass es weg ist. Also eine Einzelaktie, die kann ganz weg sein. Ja, das passiert häufiger, als wir denken. Aber so ein Themen-ETF, der kann halt auch nur ein paar Jahre in die Bedeutungslosigkeit versinken. Irgendjemand, den diesen Cleantech-Ding gehabt, den hatten irgendwie alle im Depot, gerade ältere Männer. Auf Börsentagen heben sie dann immer die Hand. Wir sind ja hier auf einem, aber den hat hier noch keiner gehabt, diesen iShares Cleantech Technologies. Ja, der hat auch so gemacht, jetzt ist er wieder oben, aber das halt einfach nur für den Hinterkopf. Das ist rein taktisch, rein für den Spaß.
Mhm. Rein taktisch, rein für den Spaß. Marile, hast du mit solchen mit solchen Produkten, mit solchen Lösungen Erfahrungen? Wie waren deine?
Ja, ich bin eigentlich schon eher ein Fan von Themen-ETFs. Da gibt's auch tolle Internetseiten wie Extra-ETF oder Just-ETF, wo ich die ganzen Themen, wie du gesagt hast, die sehr vielfältig sind, alle aufgelistet bekomme. Da sehe ich auch die Performance, ja. Sind auch Modethemen dabei, oder wie du gesagt hast, also Cannabis-ETFs beispielsweise, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, die sind nie richtig zum Fliegen gekommen. Dann haben sie mir mal einen kleinen ETF, in den ich da rein bin, der ganz frisch auf dem Markt war, auf einen anderen verschmolzen. Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Also da würde ich jetzt auch nicht mehr den allerneuesten, allerkleinsten nehmen. Aber die sorgen bei mir schon so ein bisschen für Zusatzrendite im Depot, aber in überschaubaren Anteilen. Also da gebe ich nicht viel Geld rein. Da gehe ich immer mal wieder rein und schaue, wie sich das entwickelt. Und also ich fühle mich wohl damit, ja.
Vielleicht noch einen anderen Fehler, den man damit ganz gut erklären kann, weil diese taktischen Sachen, die will man ja auch verkaufen. Und ich habe jetzt auch ein Thema, fand ich überzeugend, europäische Infrastruktur, bin ich im Minus. Also ich habe auch schon das Thema, wirklich Thema, das Problem, oder nicht Problem, Quatsch. Also den Effekt, dass wenn ich was kaufe, ist es immer erstmal im Minus. Ja, das frage ich mich, ich soll es mal überprüfen. Ich frage mich, nehme ich das nur so wahr? Kann ja auch sein, dass ich das nur so wahrnehme, dass ich mir das im Minus merke und die anderen vergesse ich. Aber jetzt mit dem bin ich tatsächlich im Minus. Das ist ja schwarz auf weiß hier in meinem Telefon, also rot auf grün. Und tatsächlich, was man auch ganz gerne macht, ist, dass man die Referenz zum Einstiegspreis, und das sollten wir auch nicht tun. Also nicht überlegen, ich halte das jetzt so lange, taktisch darf ich ja auch verkaufen. Das ist nicht strategisch, das behalte ich alles. Taktisch darf ich wieder verkaufen. Dass ich dann sage, nee, das behalte ich jetzt so lange, bis wieder ein Plus ist. Das ist Quatsch. Ich muss mich heute fragen, möchte ich das heute nochmal haben? Und wenn ich dann entscheide, das war eine Blödsinnsentscheidung, das würdest du heute nie wieder kaufen, raus damit, auch wenn es Minus macht.
Das ist ein guter Punkt. Und da müssen wir nochmal explizit drüber sprechen. Was macht ihr, wenn es wirklich massiv gegen euch gelaufen ist? Passiert irgendwann. Und wer in so Sachen investiert hat, die dann irgendwie so kurze Hypes produziert haben, hat möglicherweise da mehr Verluste, als der langfristig seriös mit einem besseren Plan dahinter investiert hat. Marile, was ist dein wichtigstes Verlust-Learning? Was machst du? Wann ziehst du die Reißleine? Schreibst du dir da noch was auf oder führst du so ein Tagebuch, was man auch machen kann? Was ist dein Verlustthema?
Also da kann ich sehr gut mitreden bei dem Thema, weil da bin ich tatsächlich immer noch am Lernen. Kaufen kann ich super. Also da bin ich echt kurz entschlossen, ja, da bin ich schnell dabei. Kaufen geht eins, verkaufen, da tue ich mich sehr viel schwerer. Und wie du sagst, die Verlustpositionen, ich sage nur BioNTech, ja. Und dass das Gründerpaar jetzt kürzlich ausgestiegen ist, hat jetzt auch nicht gerade geholfen, ja. Also die hat dich aus Überzeugung gekauft nach Corona. Mein Sohn hatte eine Veranstaltung mit dem Gründerpaar, sehr sympathisch. Ich habe das Buch als Hörbuch gehört, war vollkommen überzeugt, aber das ging nur südwärts mit dem BioNTech. Ja, ich bin halt noch drin einfach, ja. Es ist absolut ein ganz klarer Fehler, ja. Also ich arbeite da auch noch dran, aber bei mir ist das Prinzip Hoffnung so übermächtig. Ich weiß, das ist irrational. Aber ich tue mir, also oute ich mich jetzt tatsächlich immer schwer, mit Verlust was zu verkaufen, weil ich immer um die Burg den Einstand sehen will. Dann verkaufe ich häufig im Aufwärtstrend, sobald der Einstand da ist, ja. Sobald ich auf Null bin, nix wie raus, weil die Aktie nervt mich schon unglaublich lange. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was jetzt dann passiert? Der Aufwärtstrend geht ohne mich weiter, ja. Also der Klassiker, ja, es ist halt viel Psychologie dabei.
Edda, wie ist bei dir?
Ähnlich. Also es gibt ja diese zwei grundlegenden Gefühle, die man hat bei der Geldanlage, nämlich Angst und Gier. Das sind zwei wirklich grundlegende Dinge, die bleiben, egal in welchem Stadium man ist als Investorin. Und die überfallen mich immer noch. Ich habe immer noch FOMO und sitze dann nachts irgendwie auf einer Party und habe schon zu viel grünen Veltliner getrunken. In dem Fall jetzt nicht, da war es Riesling. Und dann erzählt mir einer von einer kanadischen Minenaktie, die cool ist. Okay, ich schaue mir das inzwischen am nächsten Tag an, aber ich kaufe dann auch schon mal was. Blödsinn, ja. Und das ist dann die FOMO. Oder die FOMO dann hinterher zu rennen, das passiert ja auch. Und die Angst ist genau das, was Marille sagt, eben nicht zu verkaufen, das mir schön zu reden, diesen Wahrnehmungsbias zu haben. Man sieht ja dann auch nur die guten Nachrichten, die eigene Meinung bestätigen und konfrontiert sich nicht so mit den schlechten, weil die nicht sehen will. Ich glaube, es hilft nur eins, klare Ziele. Also sowas wie diese kanadische Minenaktie, das kann ich tun, wenn ich weiß, wie groß das Risiko ist. Und dann sage ich halt, bist du ja wieder blöd gewesen, ich habe die ohne Verlust verkauft. Also egal, ja, darum geht's gar nicht. Ich kann das machen, aber das ist nicht schlimm, aber trotzdem immer sich wieder mit diesen beiden Gefühlen auseinandersetzen und wann befällt einen das und wann nicht. Und Ich arbeite inzwischen wirklich mit harten Trailing Stops in den taktischen, also das strategische, langfristige, prognosefrei möglichst, das in Ruhe lassen und im taktischen mit Trailing Stops arbeiten. Das sind Stopkurse, die mitlaufen. Das heißt, ich bin immer so meine 20% mit unter dem steigenden Preis. Und wenn es dann in die andere Richtung geht, fliege ich raus. Und damit komme ich viel, viel besser klar, als mir jedes Mal zu überlegen, willst du das jetzt schon verkaufen oder willst du nicht mal gucken, ob es wieder nach oben geht?
Also vor Verlusten ist niemand gefeit. Ihr seid beruflich Börsianerinnen, ihr investiert privat, ihr habt langjährige Erfahrung. Es passiert euch trotzdem. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal sehen und Aktien sich positiv entwickeln über die lange Zeit, das war ja auch in verschiedenen Sektoren über die Jahre der Fall, dann hätte es, Marile, ja auch Möglichkeiten gegeben, sich dann mit einem Plus möglicherweise zu trennen. Und was ist es dann, dass viele, selbst euch Expertinnen, davon abhält zu sagen, so, jetzt habe ich meinen Kursplus von XYZ gemacht. Habt ihr es dann nicht hinterfragt? Was sind die weiteren Perspektiven? Was ist es jetzt mit den Impfstoffen? Oder was haben die für einen Plan B? Was hat dich denn doch zurückgehalten, wieder besseren Wissens letztlich drin zu bleiben?
Ja, der Glaube an die Story einfach, ja. Also widersinnig eigentlich, weil der Kurs hat ja was anderes gezeigt, ja. Hohe, gerade Pharma ist ja wieder ein ganz spezieller Markt mit sehr hohen Investitionskosten, mit sehr hohen Forschungskosten. Und viele Pharmaunternehmen kriegen dann keine Zulassung für ein Medikament. Genau wie bei den Minenaktien. Also jedes Segment hat da eigene Sonderheiten wieder, ja. Ich weiß es ja eigentlich, ja. Und trotzdem, man verliebt sich auch manchmal so ein bisschen in die Aktien, weil man dran glaubt, ja. Auch das ist gefährlich, ja. Also, aber an Aktien führt trotzdem mittel- und langfristig nichts vorbei. Also, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, wieder eine Aktie kaufen, wenn ich an die Story glaube und wenn mir das alles plausibel erscheint, ja. Im Mittel, wenn ich mein Depot anschaue, bin ich im Plus, ja, weil eben auch die guten Sachen letztendlich überwiegen. Und wenn wir Rendite erwirtschaften wollen, und das wollen wir wollen einfach die Inflation ausschlagen, ja. Wir wollen auch einen Zinseszinseffekt dann im Depot sehen bei einem akkumulierenden ETF beispielsweise. Dann kann man wirklich ein Vermögen aufbauen für später. Ich brauche auch nicht am Tag, wo ich in Rente gehe, mein ganzes Vermögen, das ich angespart habe oder das ich angelegt habe. Das kann ich dann abschmelzen. Ich kann sukzessive vielleicht mal aus Aktien rausgehen, wenn ich denke, das ist mir jetzt zu riskant, ja. Aber ich habe noch lange Zeit, wo das Geld einfach für mich arbeiten kann. Und das tut's aus meiner Sicht am besten im Aktienmarkt mit den besten Renditen, wenn man ein paar Dinge einfach falsch macht und so die allergröbsten Fehler vermeidet.
Edda, hast du für dich einen Weg gefunden, dass du dann sagst, nach den und den Parametern trenne ich mich auch mal von Investments, die vielleicht eher strategisch waren, die gut gelaufen sind, die Einzelinvestments sind oder waren und wo du sagst, da habe ich mal was probiert und es ist tatsächlich auch aufgegangen.
Also der eine ist der Kurs, der dann fällt als der harte Parameter. Das andere ist aber wirklich auch nur im taktischen, dass ich denke, oh, da passiert gar nichts, dann sage ich auch, dann verkauft. Wenn ich dann eine neue Idee habe, also das muss schon sein, das muss nicht als Bargeld darum liegen, das soll es bitte nicht, das ist ja nicht meine Liquiditätsreserve, die da auf dem Verrechnungskonto gammelt, sondern wenn ich eine neue Idee habe, dann gehe ich schon mal hin und gucke, was nehme ich aus dem Taktischen raus, weil es nicht funktioniert hat und drehe es dann. Und dann ich fahre wirklich eine konsequent mehr Depotstrategie und habe auch den Anbieter meines taktischen Depots danach ausgesucht, wie hoch die Kosten sind. Und da kostet mich ein Trade 2 bis 3 Euro über Xetra, also über die Börse. Ja, und das muss ja tun, mein Arbeitgeber, da handle ich natürlich nur bei unseren Marktplätzen. Mit günstigen Kosten kann ich viel eher mal was kaufen, was verkaufen. Ja, und das strategische Depot liegt woanders. Da sind andere Kriterien relevant, wo ich es da hinlege. Und ja, das sind eigentlich so die einzigen Gründe. Also einfach, weil ich was brauche, um was anderes zu machen oder aber, weil die Kurse fallen. Oder, und jetzt kommen wir schon noch zu was, wenn ich feststelle, dass ich zu viel davon habe. Das ist mir jetzt auch im Strategischen passiert. Ich habe einfach festgestellt, dass, weil ich zu nah dran bin, Klumpe, ich habe zu viele Mitarbeiteraktien. Das ist einfach, und die laufen gut, aber es ist zu viel. Das ist dieser, genau wie der Ehemann ein Klumpenrisiko ist, ist auch zu viel von dem Arbeitgeber im Depot zu haben, im Klumpe.
Fort. Das ist ja was nicht vielen passiert, so sogenannte Mitarbeiteraktien. die natürlich auch nur große börsennotierte Unternehmen dann ausgeben können zu günstigeren Konditionen, als der Markt derzeit hergibt, muss man fairerweise sagen. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass damit auch bestimmte Haltefristen verbunden sind. Also
klar, die musst du 2 Jahre halten, die sind gebunden, ja, aber alle, die ich hatte noch welche, die konnte ich halt verkaufen. Deswegen fange ich jetzt an, die zu verkaufen. Und da ist keine andere Überlegung dahinter, als den Klumpen zu reduzieren und nicht, weil ich nicht glaube, dass das irgendwie ein schlechtes Investment ist.
Marile, nochmal, wir reden relativ viel über so Einzelinvestments und meine Erfahrung ist immer, dass wir auch niemanden davon abhalten können, selbst der blutigste Anfänger, da doch einfach irgendwas zu tun und vielleicht auch gutes Glück zu haben. Was hat dich denn so eher so auf die ETF oder Langfrist oder Indexfonds-Schiene gehoben? Und da gibt es ja auch, wo man ehrlicherweise mal sagen muss, nochmal eine andere Bandbreite von Aktien über Anleihen und allem Möglichen hin. Nochmal, um es simpel zu machen. Was würdest du da Stand jetzt gerade zu Anfängern sagen? Sag, also, wenn ihr schon mit euren Einzelaktien daherzockt, habt noch parallel eine andere Möglichkeit.
Ganz genau. Also unterscheiden zwischen Spekulieren und zwischen Vermögensaufbau und Geldanlage. Gerne auch auf 2 verschiedenen Depots, damit man das einfach nicht durcheinander mischt, ja. Dann sieht man ja auch, wo erwirtschafte ich letztendlich auf lange Sicht mehr. Trifft für mich zu, hin und her macht Taschen leer und das Depot, was ganz langweilig vor sich hinläuft, das rentiert sich mehr. Das spiegelt mir mein Sohn immer so ein bisschen. Meine Enkeltochter hat einen ETF-Sparplan. Die ist jetzt 8 Jahre alt, wird jetzt im Sommer 9. Die hat so 14.000, 15.000 Euro beieinander, ja. Ganz langweilig mit einem ETF-Sparplan. Und mein Sohn macht auch Einzelaktien. Der sagt, ja, also ich glaube, bei der Hanna läuft's besser als bei mir. Also das ist auch ganz gut, das einfach mental auseinanderzuhalten. Und dann darf beides nebeneinander sein, in einem ausgewogenen, vernünftigen Verhältnis einfach, ja.
Jetzt habe ich aber noch 2 echt wichtige Sachen, wo ich glaube, dass wir hier auch die verschiedenen Zielgruppen und Altersgruppen nochmal abholen sollten. Lebensphase ist ja nicht gleich Lebensphase. Wenn man ganz jung ist und wenig Geld hat, hat man andere Möglichkeiten zu investieren, als wenn man schon 20 Jahre im Beruf steht und vielleicht schon Geld auf der Seite hat. Und die zwischendrin, die mit Familie und kleineren Kindern, haben nochmal andere Voraussetzungen. Wie unterscheiden sich Investments auch und gerade nach Lebensphasen? Also letztendlich ist ja, je ehrlicher gesagt, je jünger, desto besser. Aber wir können ja die Zeit auch nicht zurückdrehen.
Nee, aber es ist nie zu früh und selten zu spät. Aber wie du sagst, in der Rush-Hour des Lebens, ja, wie man es so nennt, wo die Karriere vorangeht, wo die Kinder klein sind, wo man sich um ganz viel kümmern muss, wo die Zeit immer zu knapp ist, wo man auch viele Kosten natürlich hat, ja, die Karriere vielleicht am Anfang noch steht, ja, da ist es natürlich schwieriger, Vermögen aufzubauen als später, wenn man dann auch mehr verdient, wenn die Kinder aus dem Gröbsten beispielsweise raus sind. Aber was ich immer haben sollte, auch für alle, für Mutter, für Vater, für die Kinder, ist meiner Meinung nach ein ETF-Sparplan. Man kann die Kinder auch an das Thema ranführen, indem man sie da immer mal ein bisschen reinschauen lässt, ja. Man kann auch mal über Einzelaktien sprechen. Also Kinder auch bitte an das Thema Geld frühzeitig mit ranführen, auch mit dem Taschengeld, dass sie wissen, das Geld fällt nicht vom Himmel und es gibt Leute, die haben weniger als wir. Und es gibt auch Leute, die haben mehr als wir. Also da einfach im Elternhaus anfangen mit der finanziellen Allgemeinbildung.
Marile, vielleicht mal eingehakt. Wie hast denn du das dann? Du sagst ja, dein Sohn ist jetzt erwachsen, investiert selbst. Aber wie hast denn ihn da hinbekommen?
Also mein Sohn hat ein bisschen so meine Geldpersönlichkeit geerbt, kommt mir immer vor. Der war als Kind schon ein Smart Shopper. Der hat beim Open-Air-Konzert Plastikbecher gesammelt und hat sich das Pfand zurückgeben lassen. Der war da immer irgendwie schon ziemlich wief, ja. Das gibt ja meiner Meinung nach schon so eine Geldpersönlichkeit auch von jedem, ja. Und ich habe ihn da vielleicht auch so ein bisschen geprägt, glaube ich. Und er hat Interesse für das Thema, hat natürlich auch eine Mutter an der Börse, ja, das hat vielleicht auch nicht geschadet.
Ja. Ich würde gern was ergänzen zu den Sparplänen für die Kinder. Ich habe es in meinem Freundeskreis oft genug erlebt, dass die Mütter dann die Sparpläne für die Kinder aufgemacht haben und ihren eigenen ausgesetzt haben. Und bitte, bitte macht das nicht, weil das Kind hat noch viel mehr Zeit. Das ist das allergrößte Asset. Und so ein Verhalten führt dann dazu, dass es später das Kind dann für die Mutter sorgen muss, wenn es groß ist. Das wollen wir ja eigentlich auch nicht, bin ich mir sicher. Ja, einfach immer auch an sich selbst denken, weil das bringt nichts.
Ja, nur sind wir ja auch so ein bisschen beruflich vorbelastet, um unsere Kinder da irgendwie auch so ein bisschen pushen zu können, beziehungsweise die kommen von alleine da drauf, dass man es machen kann. Was kann man noch so als Eltern? Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ich kann mit den Freunden meines Sohnes eher über Börse reden als mit deren Eltern, weil die einfach keinen Plan haben, nichts wissen und die meisten auch nichts davon wissen wollen. So, wie kann man aber, wenn man was davon wissen will und an die Kinder in einem gewissen Alter auch weitergeben wollen, was habt ihr so für Tipps, dass Eltern und Kinder gemeinsam oder auch Eltern ins Investieren kommen für die Kinder und die Kinder das mitlernen?
Also ein gutes, gesundes Verhältnis zum Geld aufbauen, ja. Also dieses Thema Money Mindset ist jetzt auch so ein bisschen modern geworden, ja. Aber viele haben auch Glaubenssätze. Vielleicht war zu Hause im Elternhaus das Thema Geld immer ein Streitthema. Vielleicht sind die Kinder knapp gehalten worden. Vielleicht hat der Vater die Mutter knapp gehalten. Vielleicht hat es keine Rolle gespielt. Vielleicht haben alle gesagt, Geld ist nicht wichtig. Wir haben ideelle Werte. Konsum ist nicht wichtig. Also da auch diese Glaubenssätze mal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Und ja, versuchen, dass man den Kindern da keine Last mitgibt, ja? Dass sie das Thema Geld nicht als konfliktbelastet einfach erleben, sondern es ist nicht das Wichtigste im Leben, ganz bestimmt nicht, das wird keine von uns beiden sagen, aber es ist wichtig zum Leben, wir brauchen es einfach nun mal, ja.
Wir brauchen es nun mal, gutes Argument, womöglich auch für alle Generationen, für die Kinder lohnt es noch mehr, die Zeit und der Zinseffekt, das ist total unterschätzt. Weil am Anfang, seien wir ehrlich, wenn die Beträge noch überschaubar sind, dann merkt man das ja auch nicht dolle. Aber dann.
Ja, wir neigen dazu als Menschen, wir können uns den Zinseffekt nicht vorstellen. Exponentielles Wachstum könnte sich vielleicht an die Pandemie erinnern, an die Corona-Pandemie. Da hatten wir ja auch exponentielles Wachstum der Infizierten. Und wie erstaunt wir waren, dass es auf einmal so viele sind. Und ich würde mir das immer aufmalen als Kurve. Und umso mehr visualisiert es ja auch, dass Kleinvieh vorne tatsächlich hinten raus Mist macht, um das nicht zu vergessen. Und natürlich, weil du hattest ja eben gesagt mit den Phasen, wenn man ein bisschen älter ist und mehr machen möchte, dann muss natürlich auch das Know-how und die Erfahrung da proportional mitgewachsen sein. Also aber auf jeden Fall das Falscheste ist, auch im Alter nichts zu tun. Das ist nur gut, irgendwann anzufangen. Und wenn man aber Interesse hat oder Frau gerade Interesse hat, was ich gerade erlebe, sehr viel, dass Frauen sich anfangen fürs Trading zu interessieren, dann sagen viele, oh nee, das ist ja saugefährlich, das geht ja gar nicht. Die müssen ja jetzt ihre Rente aufstocken mit Trading. Ja, es ist gefährlich, aber trotzdem ist es, man kann sich trotzdem mal mit beschäftigen.
Wir konnten hier zumindest einen kleinen Einblick in praktisches Handeln, Arbeiten geben und hoffentlich auch so ein paar Hinweise und Kicks geben, um den Einstieg in Kapitalmärkte sicher wissensbasiert langfristig hinzubekommen. Darf ich euch jede dann noch um ein kurzes Schlusswort bitten?
Ja, also mein Tipp wäre einfach anfangen. Wenn ihr noch nicht drin seid, eröffnet gleich am Montag ein Depot. Probiert es aus, wie sich's für euch anfühlt. Dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder und unterhalten uns drüber. Ihr habt schon einen wichtigen Schritt gemacht, hier heute herzukommen, Informationen zu holen. Man kann sich auch überinformieren. Wichtig ist dann einfach auch mal ins Tun zu kommen.
Sucht euch eine Börsenfreundin, einen Börsenfreund, wenn die Umgebung schon so genervt ist, weil ihr immer nur über Geldanlage sprechen wollt. Hier Österreicher, Österreicherinnen reden mehr über Geld, offener, habe ich erlebt. Ich bin oft genug hier am Stand gestanden auf dem Wiener Börsentag. Es gibt hier garantiert Stammtische in Wien. Wenn es ihr keinen findet, gründet einen.
Und ansonsten muss man einfach da mal alleine durch und anfangen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wir Sie heute da ein Stück weit begleiten.
Dann von mir nochmal vielen Dank für alle, die hier dabei waren beim ersten Deutsche Börse Live Podcast. Normalerweise Börse at Home, heute mal hier in Wien. Der nächste ist im April. Da spreche ich mit Oliver Kaul, VC-Investor auf der FIBE, eine Fintech-Konferenz, darüber, wie sich Venture Capitalists entscheiden zu investieren. Das könnt ihr dann hören auf unserem Podcast-Kanal. Ja.